wir müssen investieren. Du hast ja gerade Beratung und Therapie angesprochen. Da müssten wir schon noch spezielle Tools entwickeln. Technologie ist da.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit. Der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Waage und begrüße dich zu einer neuen Folge. Und die heutige Folge soll sich um Beratung mit Hilfe neuer Technologien drehen. Und im Eigentlichen wird es um den Hintergrund und den Bereich von Therapie und Psychotherapie gehen. Denn da ist mein heutiger Gast Experte darin, vor allen Dingen für Kinder- und Jugendpsychologie, Psychotherapie. Und die Frage ist für heute sozusagen, was ist da schon alles möglich mit neuen Technologien? Welche Möglichkeiten eröffnen sich dadurch? Und was kann das auch für ein Beratungsfeld wie Konfliktberatung, Mediation, Coaching mit sich bringen? Und damit hier wieder im Kern um neue Technologien. Das soll ja ein großes Thema sein. Ich begrüße hier im Podcaststudio von der Uni Greifswald den Wissenschaftler Stefan Lüttke. Hallo Stefan.
Hi Sascha, danke für die Einladung. Danke, dass ich hier dabei sein kann.
Gerne, das ist ganz meine Seite auch, denn so wie ich von dir gehört habe und gelesen habe, kann man bei dir tatsächlich auch im wissenschaftlichen Kontext etwas zu neuen Technologien lernen, und zwar in der Anwendung und nicht nur, sagen wir mal, in der technologischen Ausrichtung, was da alles noch entwickelt und auf uns zugebracht wird, sondern wie wir das auch nutzen können in ganz ernsthaften Anwendungen. Bevor wir da in die Tiefe gehen oder auch in die Breite, zunächst mal zu dir. Du bist aktuell an der Uni in Greifswald beschäftigt. Was machst du da so als klinischer Psychologe und Psychotherapeut?
Genau, also ich bin an der Universität Greifswald beschäftigt, tatsächlich seit längerem. Ich glaube, es sind jetzt noch 4,5 Jahre und tatsächlich hauptsächlich in der Forschung. Wir beschäftigen uns mit meinem Team mit so digitalen Anwendungen, vornehmlich für die Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen, aber auch für junge Erwachsene. Das kann man manchmal gar nicht so trennen, ne? Aber ab wann ist jemand erwachsen? Du bist ja Jurist, also man kann natürlich sagen, ab 18, so eine Legaldefinition. In den USA ist es dann 21. Bei uns ist es so, dass man sagen kann, ja, so das Übergangsalter, das junge Erwachsenenalter geht so bis 25, da findet man durchaus noch junge Menschen. Ein Psychiater hat mal gesagt, bei uns auf der Station, da sind manche vielleicht noch bis 45 Jahre in dieser Übergangsphase. Also es kann dann
bin ich auch schon drüber.
Es yes. kann auch sehr lange dauern, würde ich sagen. Ja. Aber tatsächlich von Hause aus und auch im Studium bin ich immer mit psychischen Störungen und Diagnostik und wie man sie behandeln kann, bei Kindern und Jugendlichen beschäftigt und ganz speziell mit Depressionen, ne? Also die Störung, die bei vor allem Jugendlichen am häufigsten vorkommt, auch in Deutschland. Interessanterweise beschäftigen sich wenige damit wissenschaftlich in Deutschland, obwohl es einen großen Bedarf gibt tatsächlich. Ja, und in den letzten Jahren, ne, das ist ja schon angesprochen, muss man ja sagen, im KI, ne? Wir haben schon damals, da war es noch gar nicht so ein Thema, in Tübingen angefangen, 2018, und zwar, das ist auch künstliche Intelligenz. Vielleicht noch so ein Einschub, ne, wenn künstliche Intelligenz, heute denken immer alle an ChatGPT, das ist ganz witzig eigentlich. Das ist ja ein ganz alter Begriff.
Schon einige Winter hinter sich.
Absolut, ne, Ende der 60er Jahre, so, ne, aus den USA, dieses berühmte Dartmouth College, und die Wissenschaftler sich dafür 3 Monate, in Anführungsstrichen, wirklich 3 Monate Workshop, wir machen heute noch 3 Monate Workshops, damit beschäftigt haben. Genau, so ein Oberbegriff, ne? Also es gibt KI sind auch Dinge, die gar nicht so, wie sie heute kennen, ChatGPT sind, ne? So einfache Regeln und so weiter. Und da hatten wir die Idee gehabt, aus den Smartphones, ne? Also die Kids schreiben ja mit WhatsApp. WhatsApp ist, glaube ich, immer noch angesagt hier in Deutschland und Europa. Und ob man nicht mit diesen Daten, die wir da so hinterlassen, im Smartphone, und auch tatsächlich beschreiben, ob man nicht da depressive Störungen erkennen kann. Ne? Und kann man tatsächlich, also wir hatten dann so die WhatsApp-Chat-Texte von Jugendlichen gehabt mit einer depressiven Episode und haben mal geguckt, wie die tatsächlich schreiben. Ne? Die verwenden dann Wörter etwas anders, Personalpronomen, andere Worte. Genau, das ist auch schon KI. Und da kannst du natürlich, wenn du ganz viel von diesen Daten hast, natürlich einen Algorithmus, das wäre so mein Traum, basteln und vorhersagen. Wenn sich etwas verändert, rutscht man vielleicht eine Depression und kann man vorher Hilfe suchen tatsächlich. So, ne? Da gab es ChatGPT noch gar nicht. Und dann kam natürlich jetzt ChatGPT, diese ganzen Large Language Models auf, und damit haben wir uns dann jetzt natürlich in jüngerer Zeit beschäftigt und selbst Chatbots entwickelt.
Und das heißt, das ist vielleicht auch für den einen oder anderen neu oder ein ungewohnter Gedanke, aber im Kerngebiet sozusagen medizinischer Beratung, also auch psychotherapeutische Beratung, waren die Technologien schon ganz frühzeitig ein Thema, um Probleme zu lösen, die man halt eben hat in der Psychotherapie einer ganzen Generation oder eben von ganzen Kohorten, dass da die Technologie hilft, Probleme zu lösen. Was waren denn Probleme?
Ja, weil du sagst, ganz früher schon, ne? Also der erste Chatbot, den wir kennen, von Joseph Weizenbaum, der damals als Jude emigrieren musste, mit Eliza, ne? Der einfach so basierend auf Gesprächspsychotherapie, also es war einer von seinen Chatbots, entwickelt hat, aber interessanterweise tatsächlich mit dem Gedanken des Austausches, Beratung und Hilfestellung.
Schon im Kern geblieben. Und auch heute, also die Entwicklungen, die Chatbots jetzt von den großen Large Language Models sind alles hauptsächlich für Beratungsthemen angefragt. Alltagsberatung, Entscheidungsberatung, Purpose, Ziele, Zwecke. Also da geht's gar nicht so sehr um Wissen, sondern wirklich um Beratungshilfe.
Es gibt im Kinder- und Jugendbereich ganz spannend, das ist gerade letztes Jahr rausgekommen, eine größere Arbeit immer aus UK, also aus Großbritannien, mit 1000 Jugendlichen und geguckt haben, wofür nutzen die denn eben den Chatbot am meisten. Und tatsächlich war so eine Schule Information, das war dann schon noch in dieser Altersgruppe das Häufige tatsächlich. Und dann also auch tatsächlich für Austausch, Neugier und tatsächlich fürs Thema, ja, wie sagen wir, so emotionale Begleitung, Beratung, bis hin vielleicht auch Psychotherapie. Und interessanterweise diejenigen, die, wie sagen wir mal, so vulnerabel, also die anfälliger sind für psychische Probleme, die Kinder und Jugendlichen haben es ungefähr doppelt so häufig genutzt wie die anderen, ne? Also man sieht, das wird für diesen Purpose, wie du sagst, ne, für diesen Zweck, Ziel aktiv genutzt. Und wenn wir zum Erwachsenenalter kommen, da fällt mir eine Studie ein, im Harvard Business Review letztes Jahr, die gesagt haben, okay, tatsächlich der Bereich Psychotherapie, Beratung ist Platz 1. Es ist ein bisschen allgemeiner tatsächlich die Rückmeldung, genau, das ist so von Platz 2, also auch schon sehr hoch, angeblich jetzt letztes Jahr auf Platz 1 gestiegen, diese Anwendungsempfälle tatsächlich. Und es funktioniert, ich weiß nicht, ob wir da nachher drauf kommen, aber ich habe letztens selbst für einen moralischen Rat gefragt tatsächlich. Ja, ich habe das auf dem Smartphone, habe gesagt, ich brauche da moralischen Rat und dann haben wir uns ausgetauscht und bis hin, dass es dann zum Schluss ging, ja, machen wir ein Rollenspiel draus oder hast du da Bedürfnis, dass wir das mal üben? Ich habe es dann tatsächlich so umgesetzt, es war keine einfache Situation tatsächlich. Ich habe auch Freunde noch gefragt, die haben auch in eine ähnliche Richtung, bin ich ja ganz froh zu wissen. Die habe ich in eine ähnliche Richtung beraten, ist die Frage, wie das Ding trainiert worden ist. Da kann ich sagen, dass die Freunde halt auch moralisch korrekt sind, die mich da beraten haben. Und tatsächlich war das perfekt, war sehr zufrieden mit dem Ergebnis in der Realität dann. Ne? Ich musste dann so einen Konflikt austragen und habe mich dran gehalten an dem Skript, was wir da besprochen haben. War gut.
Das heißt, du oder auch deine Kollegen, wenn ich jetzt so über den Kamm scheren darf, gucken da gar nicht mit großer Sorge dahin, dass da jetzt irgendeine Maschine berät, sondern ihr guckt eher auf diejenigen, die das nutzen und fragen, was hat das dort für Effekte? Und
beides. Also wir gucken schon, auch ich tatsächlich mittlerweile, also je länger ich da drin, mit großer Sorge, können wir ja gerne übersprechen. Das eine ist zu wirklich, ja, kann man sagen, als Wissenschaftler neutral zu schauen, wie wird das genutzt? Also Beschreibung, deskriptiv, ne? Was passiert da? Wie nutzen das Menschen tatsächlich? Welche Probleme gibt es tatsächlich so? Daraus leiten sich ja dann wieder Ideen ab, was uns aber schon Sorge macht tatsächlich. Also wie gesagt, vor zwei Tagen mit dem Vater mal gesprochen, der mich anfragte, könnte er das seiner 13-jährigen Tochter beispielsweise geben, mit einer depressiven Störung? Und er hat gesagt, naja, unser Problem ist, ich würde ihn gerne einen geben, also unseren kann ich nicht geben, es war ein Forschungsprojekt, der ist so nicht verfügbar. Also wir haben einen regelbasierten gebaut, fällt auch unter den Begriff KI, da können wir aber alles kontrollieren. Wir haben aber auch einen basierend auf einem Large Language Model gebaut und den können wir so nicht rausgeben, weil wir selber nicht garantieren können, wie der antwortet tatsächlich. Wenn man den rund um die Uhr verwenden wollte, müsste man jemanden haben, der rund um die Uhr die Dialoge überwacht. Oder wir haben auch überlegt, ob wir es jetzt vielleicht im stationären Kontext in der Klinik macht, weil ich da weiß, da ist bei einem Notfall jemand tatsächlich. Die Berichte darüber, gibt ja auch Klagen jetzt gegen OpenAI in den USA. Ich habe mir mal die Fälle angeguckt, die, wo man sagt, okay, es hat zumindest, ich sage jetzt mal mutmaßlich, müssen wir ja gucken, ne, muss man vorsichtig sein, wo man mutmaßlich vielleicht der Chatbot dazu beigetragen hat, dass sich Personen suizidiert haben. Und das macht uns Sorge, weil also dort Modelle verwendet werden, die jetzt aber nicht für diesen spezifischen Zweck entwickelt worden ist.
Das heißt, die eben Tendenzen eher verstärken und anpassen. Wenn du denkst, es ist eine gute Idee, dann rate ich dir dazu.
Das ist das eine Problem. Ne? Also ich nenne es immer so Confirmation Bias, ist so die Grundlage halt, also was wir eigentlich beim Menschen haben, so eine kognitive Verzerrung, dass die Informationen anders wahrgenommen und interpretiert werden. Und die Maschine hat auch sowas. Das Ergebnis ist, was manche dann so übersetzt, so Speichelleckerei vielleicht so nennen würde. Man muss ja sagen, die Modelle ist auch ein Thema, wo wir nachher noch zu kommen, wo das Problem vielleicht so in Deutschland ist, sind bis auf DeepSeek, die Großen sind überwiegend in den USA. Und das hat man auch bei uns ein Problem mit unserem Chatbot, weil man dieses Kulturspezifische, ja, da nicht so ganz, wir jedenfalls nicht wegbekommen. Man könnte es anpassen, aber so sind die tatsächlich. Genau, also der bekannte Fall Adam Wayne, wo die Eltern auch gar nichts wussten, er hat es für seine Hausaufgaben benutzt, hatte aber offensichtlich schon psychische Probleme und hat sich der Maschine anvertraut, so muss man sagen. Ist ja auch und gar eben nicht.
Ausschließlich nur.
Genau, und anonym, das macht Sinn, das wollen Jugendliche auch. Ich meine, in einer gewissen Weise fördere ich das auch, weil sie sagen, okay, für die Probleme erstmal alleine lösen. Das ist auch gut fürs Selbstwert, wenn man schafft. Das ist nichts Verkehrtes am Anfang. Mit der Zeit dann tatsächlich die Sicherheitsmechanismen, die bis zum gewissen Grade wohl eingebaut sind tatsächlich, dann aber umgehen konnte und dann tatsächlich, wie wir sagen, so validieren. Ne? Also er hat da Ideen gehabt und die wurden dann bestätigt und dann gab es dann Tipps und sagt deinen Eltern nichts und so weiter. Dann ist da mal so eine Spirale drin, aus der dann sicherlich, weil so von außen keiner mehr raufschauen konnte. Da machen wir uns schon große Gedanken, ehrlich gesagt. Ja.
Weil eben auch, also das wird in dem Fall ja auch deutlich, es so stark im Heimlichen bleiben kann, dass man das eben nicht mitbekommt. Gibt es denn Zahlen darüber, wie intensiv Jugendliche das nutzen, die eben nicht dann durch solch tragische Entwicklungen sichtbar werden gesellschaftlich, sondern die das einfach tatsächlich permanent dabei haben und nutzen? Und wir wissen noch gar nicht, welche Ursachen da alles gesetzt werden für irgendwelche Auswirkungen, die man dann kaum zuschreiben kann, weil wir das einfach bisher gar nicht auf dem Schirm haben.
Ich glaube, manchmal muss man bloß im öffentlichen Nahverkehr so ein bisschen lauschen über Jugendlichen und dann kriegt man mehr, dass die Dinger natürlich ständig genutzt werden. Ja, klar, da wird über Hausaufgaben diskutiert, wenn ich mal Jugendliche frage, so, na, hast du denn die Hausaufgaben und so weiter, dann das ja, also, wird natürlich genutzt. Also jetzt, was du angesprochen hast, haben wir mal vielleicht im Beratungskontext, Emotional Companionship, sind auch Jugendliche, die sagen, ich nutze das, weil ich, fand ich sehr traurig zu sehen, vor allem die betroffen sind von psychischen Problemen. Ich nutze es, weil ich einsam bin tatsächlich. Das betrifft nicht nur ältere Menschen und auch junge Menschen vor allem, ne, Corona-Zeit auch, da nur ein Stichwort. Und also für diesen speziellen Fall schwanken die Daten so zwischen 3-4%, was die Studie in UK, es gibt eine jüngere Arbeit auch aus den USA, die haben das dann so auf 10-11% für den Fall, ne, Beratung, psychische Probleme eingeschätzt. Also in der Altersgruppe, wo ich jetzt unterwegs bin tatsächlich. Kollegen von mir aus der Uniklinik in Aachen, der Kinderpsychiatrie, haben jetzt aber, das war jetzt nicht repräsentativ, aber haben auf ihrer Station mal gefragt, was hast du im letzten Jahr denn genutzt, um deine psychischen Probleme dann Hilfe zu bekommen? Das ist eine spezielle Gruppe, ne? Kinderpsychiatrie, die sind dann hoch betroffen, aber ich meine, das war auch so 39%. Also andere Tools waren noch höher, aber es war schon, ich finde, in dem Fall in dem mittleren Bereich. Wie gesagt, nicht repräsentativ, aber ich würde schon auf 10-12% diejenigen, die betroffen sind, wahrscheinlich da auch einen Tick höher, die das wirklich nutzen. Ja.
Und andere Tools wären jetzt eben nicht technologisch, sondern eben auch Freunde oder Ärzte oder Lehrer.
Ne, das waren digitale Tools. Also wir haben in unserem Kinder- und Jugendbereich haben wir keine digitale Gesundheitsanwendung, die wir verschreiben könnten. Aber was beispielsweise geht, es gibt Youth Lifeline, also asynchrone Chatberatung, wo aber Menschen noch antworten. Ganz wichtig zu wissen, glaube ich, sowas wie krisenchat.de. Schöne Grüße an Herrn Lanz, also nicht Markus Lanz, sondern Kai Lanz, der mit seinem jungen Team nach Corona-Zeit junge Menschen das aufgebaut haben. Es läuft über WhatsApp und Leute wie ich, die schreiben dann ehrenamtlich auf der anderen Seite. Es gibt sowas wie Krisenkompass, also gibt es schon einige Tools halt auch, die jetzt nicht KI-basiert sind, die dann Jugendliche nutzen können, sich auf YouTube informieren. Influencer ist schon auch wieder kritisch teilweise, aber vor allem beim Thema Essstörung muss man sagen. Aber ja, also das sind dann auch Anwendungen, wo Menschen eben nach Information, also junge Menschen nach Informationen suchen.
Und das wären sozusagen mal abgesehen von der harten Einzeltherapie als Setting, sind das die Anwendungsgebiete, wo Probleme gelöst werden sollen mit Technologie, dass die Hotlines, die Erstanlaufstellen 24/7 mit einem Beratungsangebot aufwarten können, das eben zuführend ist, jedenfalls nicht bestätigen. Das ist auch gesellschaftlich ein Riesenthema. Ist das so, dass wir zu wenig Beratung bieten können als Gesellschaft für Beratungsbedürftige?
Bei Therapie kriegt man es ganz gut mit, ne? Also wir haben natürlich lange Wartelisten. Da ist jetzt auch die Sache, ob man, also wir sehen es immer so auch als Ergänzung, die bis jetzt, das stand zumindest in Deutschland, nicht ersetzen, sondern als Ergänzung, weil auch das Bedürfnis da ist, neue Technologien durchaus zu nutzen. Also es gibt auch Patientinnen, die da anfragen tatsächlich. Ne? Und bei Jugendlichen ist sowieso, also bei uns ist noch vieles tatsächlich mit Arbeitsblättern, aber wenn ich das mit einer App mache, ne, dann kriege ich auch die therapeutischen Hausaufgaben auch mal zurück. Also können wir auch mal damit arbeiten tatsächlich. Also je nachdem, in den Kliniken, die ich auch gearbeitet habe, haben wir teilweise für stationäre Plätze, also ich meine, das sind schwerkranke Kinder, die nicht mehr ambulant behandelt werden können, Wartezeit um ein halbes Jahr, bis zu einem Jahr. Wenn ich mich an meine Nachbarstation, hier haben wir so 3-4 Monate tatsächlich. Und dann wäre es eine Möglichkeit, Dinge zu überbrücken. Mhm. Oder auch, wenn man fertig ist, auch im Beratungskontext, wenn man fertig ist, Dinge weiterhin stärken. Das ist ja dann meistens auch so ein harter Bruch, ja, wenn man rausgeht. Also so Fading Out, ja, will ich jetzt mal vielleicht so sagen, aus der Musik, ne, wenn man Dinge noch tatsächlich begleiten kann. Und im Beratungskontext denke ich aber ebenso. Also auch der Vater, wenn ich, wie ich vor 2 Tagen gesprochen habe, Akademiker, aber die wirkten wirklich in diesem System irgendwie verloren. Ne? Also irgendwie geguckt, wo sie Hilfe bekommen mit Kinderarzt. Das war auch irgendwie nichts, alles Mögliche angefragt und auch Beratungsstellen tatsächlich noch hier oben, wo ich jetzt gerade bin, in Mecklenburg-Vorpommern. Also die Beratungsstellen hier oben ist das Thema Alkoholabhängigkeit oder Sucht generell großes Thema. Landesregierung sagt, wir haben kein Geld mehr für die Beratungsstellen. Dabei ist es gerade hier oben am dringendsten. Also der Anlauf, der Bedarf ist riesig tatsächlich.
Stefan, vielleicht ein Wort dazu, wo wir da stehen technologisch. Sind wir prinzipiell in der Lage, mal jetzt mal noch nicht von struktureller Eingriffe in das, was jetzt schon da ist als Beratungslandschaft, Finanzierbarkeit, Kompetenzen von Menschen, können wir technologisch Hilfe anbieten? Also ist die Technik soweit, dass wir gute, nicht nur gute Gesprächspartner, sondern gute Beratungspartner anbieten können oder Therapeuten sozusagen? Hey du, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dein Smartphone zu nehmen und eine Sternebewertung zu hinterlassen. Vielleicht sogar auch einen kleinen Kommentar zu dieser Episode und wie es dir hier bei dem Podcast gefällt. Und mit dem Podcast geht's jetzt weiter.
Ja, also im Beratungs hat es ja vorhin erzählt, wo ich ein Problem hatte tatsächlich. Also technologisch geht das. Da habe ich gar keine Zweifel dran, ehrlich gesagt. Man muss immer ein bisschen überlegen, also vor allem im Beratungskontext, wir sehen uns jetzt auch 2D und ich finde es immer noch schön. Tatsächlich, das haben wir auch in Corona erlebt. Nun kann man noch einiges machen, auch mit Studierenden tatsächlich, online und so weiter. Aber sich physisch zu sehen, ja, die körperliche Nähe scheint mir so ein Urbedürfnis bei Menschen zu sein, auch bei jungen Menschen tatsächlich. Das lässt sich nicht durch Technologie ersetzen. Das finde ich ganz schön tatsächlich. Wenn es aber um Technologie geht, dann kommen wir vielleicht zu dem Thema, wo ich sage, wir müssen investieren. Du hast ja gerade Beratung und Therapie angesprochen. Da müssten wir schon auch spezielle Tools entwickeln. Technologie ist da. Wir müssten es entwickeln für die speziellen Anwendungen. Also wenn ich jetzt an ChatGPT denke, die haben jetzt, ne, es war, glaube ich, Anfang Januar ChatGPT Health, was jetzt in Europa nicht verfügbar ist, aus regulatorischen Gründen, würdet ihr wahrscheinlich sagen, aus Gründen, ja, EU, AI Act und so weiter, dann spezielle Produkte für sowas. Und das müssten wir in dem Bereich hier auch entwickeln. Und da fehlen uns aber tatsächlich häufig deutschsprachigen Bereich, die Daten einfach. Das haben wir schon in der Corona-Zeit erlebt tatsächlich. Also da mussten wir Daten aus Mexiko und so weiter. Ich meine, das ist eigentlich ein Skandal. Ne? Wir sehen es ja auch mit der elektronischen Gesundheitsakte. Es soll ja möglich sein, damit zu forschen tatsächlich. Thema Datenschutz ist aber besonders schwierig, vor allem in Deutschland. Datenschutzgrundverordnung geht für die EU, aber wir legen sie im Durchschnitt enger aus tatsächlich. Daten kann ja alles sein und wir haben es erstmal so gemacht bei unserem Large Language Model. Also wir haben ein Modell, was existiert. Wir hatten ChatGPT 4o genommen und haben das fein getuned. Also haben das für unseren speziellen Anwendungsfall Therapie für depressive Jugendliche angepasst und haben dafür, man kann Therapiemanuale nehmen, du kannst Patientinnen-Geschichten nehmen. Wir haben dann die Dialoge, wir hatten ja eine erste Version gehabt, die wie gesagt regelbasiert war. Da habe ich und eine Kollegin diese Dialoge, also fiktive Patientinnen-Dialoge, wie sie aus unserer Praxis schon durchaus vorkommen. Ja. Eine lange Anleitung, es hat ein sehr lieber Kollege, ich mache das um Gottes Willen nicht alleine, es geht mich gar nicht, indem man Experten für Large Language Models, ich mache dann eher die klinisch-therapeutische Seite. Und das trainiert und war ganz okay. Und dann haben wir es aber wiederum Expertinnen wie mir dann vorgelegt und haben gesagt, ja, aber die Antworten, also es war nicht top, optimal. Mhm. Diese kulturspezifische Komponente, ich habe dann irgendwann gesagt zu meinem Kollegen,
die müssen dann 120% perfekt.
Naja, der hat immer so großartig. Also es ist ja schon, die werden übersetzt, ne? Diese Modelle sind mit englischen Daten, die werden dann einfach ins Deutsche übersetzt. Und es war in jedem zweiten Satz sehr great. Also, ne, großartig, hast du toll gemacht. Ich dachte, nee, Florian, also mein lieber Kollege, der das damit entwickelt hat und vor allem für Large Language Models, also ein Experte ist, und dachte, Das geht mit unseren deutschen, sag ich mal, Jugendlichen nicht. Wenn ich als Therapeut einem Depressiven hier sagen würde, hey, bei ihm kleinen Sachen hast du großartig gemacht, der, wenn der noch in einer kognitiven Verzerrung drin ist, der würde sich veralbert vorkommen. Da verliere ich das Vertrauen. Und dann war gesagt, na gut, was wir wirklich bräuchten, wären aus realen Beratungssituationen, auch Diagnostiksituationen, Therapiesituationen, wirklich diese Gespräche. Also so wie wir das jetzt führen, in einer richtig großen Menge tatsächlich. Menschen sind super individuell. Auch ich als Therapeut mache bestimmte Sachen. Ich passe aber auch nicht zu jedem Patient. Der andere Kollege hat andere Techniken, redet anders. Und diese ganze Bandbreite müsste ich eigentlich abgreifen. Also alle möglichen Therapeutinnen mit ihrer Art, sage ich mal, Persönlichkeit, Techniken, alle möglichen Patientinnen mit ihren Störungen, die sehr unterschiedlich sind, Altersgruppen. Wenn ich da aber diesen Datensatz hätte, dann könnte ich so ein Modell dafür ziemlich gut anpassen tatsächlich. Ne? Also deswegen technologisch würde das gehen. Das Thema ist in dem Fall, denken wir gerade aktuell, Daten, um vielleicht mal so eine Vorstellung zu geben. Ein Kollege aus den USA, da war noch ChatGPT gar nicht draußen, hat dann auch damit angefangen und die haben am Ende, er hatte die Mittel gehabt, über 100.000 Dialoge geschrieben, fiktive. Ne? Aber da sieht man schon, was wir an Daten vielleicht brauchen. Und das ist wahrscheinlich noch eine kleinere Menge jetzt für Erwachsene gemacht und auch eher für so einen Beratungskontext, mentale Gesundheit. Und da stehen wir tatsächlich. Und an diese Daten zu kommen, das würden auch ganz gern, muss man sagen, die Unternehmen. Also der Bereich psychische Gesundheit ist natürlich für die eine Goldgrube und an diese Daten zu kommen, nicht jeder sagt, ich habe ein Problem. Nicht schlecht so, wenn man es tatsächlich immer irgendeiner Maschine dann sagt und was damit gemacht wird tatsächlich. Also bei den kostenlosen Versionen werden die Daten ja auch bereits zum Trainieren verwendet. Das hätten sie natürlich ganz gerne. Ne? Wenn ich wüsste, wie es jemandem geht, könnte ich wahrscheinlich das passende Psychopharmakon anbieten oder ne, Dinge verknüpfen tatsächlich. Genau, jetzt sind wir hier in der Uni, wir würden natürlich die Daten anders verwenden wollen für die Forschung, aber das fehlt tatsächlich am Ende bis jetzt aus unserer Sicht. Ne. Deswegen gucken wir, dass wir da vielleicht eine Lösung finden, so eine Datenbank aufbauen in einem Netzwerk. Und dafür finden wir die Fördergelder. Aber technologisch, wie gesagt, eingangstechnologisch würde das aus absolut gehen tatsächlich.
Da sind wir ja sozusagen in dem Bereich, dass wir eine Maschine, eine Technologie entwickeln, die diese Arbeit, die wir als Therapeuten, als Beratung, als Angefragte dann ausführen, nach bestimmten Standards, nach bestimmten ethischen Richtlinien, dass die sozusagen durchgeführt wird, vorbereitet wird, ersetzt wird durch Technologie, was vielleicht angesichts des Bedarfs auch wirklich notwendig ist, dass es einfach zu wenig Therapeuten gibt. Welchen Nutzen können wir noch haben, wenn wir Maschinen da entwickeln können, die in diesem Arbeitsbereich genutzt werden können, weil sie die entsprechende Datenfütterung haben, weil sie die entsprechende Ausrichtung haben, mit Blick zum Beispiel auf Aus- und Weiterbildung von Psychotherapeuten. Also könnten wir damit zügiger, in größerer Masse, also gibt es da Probleme, wo wir sagen können, also mit Technologie könnten wir Weiterbildung und Ausbildung auch nochmal ganz anders organisieren?
Absolut. Also das ist einer der Anwendungsfälle, der sogar leichter wäre als Psychotherapie, weil das dann, ich bräuchte über einen längeren Zeitraum die Daten und das ist hochindividuell. Im Bereich Ausbildung, Weiterbildung gibt es auch ein Unternehmen, mal wieder, wie typisch aus den USA, wo auch die tatsächlich, die zumindest wir, die jetzt an den Universitäten die nächste Generation Psychotherapeutinnen ausbilden, überlegen, ob das eine Möglichkeit wäre, das auszuprobieren. Ich würde es ganz gerne mal machen. Was möglich wäre, Patientinnen zu simulieren. Idealerweise, weil man beim Chatbot vielleicht nochmal ergänzen muss, ChatGPT, wir schreiben oder wir sprechen, also sprach- und sprechbasiert, aber das würden wir so disembodied, also unverkörpert nennen. Was natürlich für den Fall Ausbildung und Kommunikation nochmal wesentlich, ja, sondern immersiver, eindrücklicher ist, wenn man das mit einem Avatar macht, ne, also Virtual Reality oder meinetwegen auch ein Video, aber tatsächlich verkörpert, ne, ist dann wieder, wieder embodied. Es kann auch ein Roboter sein, ne, ist dann auch embodied. In der Ausbildung wäre es tatsächlich so, dass wir solche künstlichen Patientinnen dann einsetzen können, ne, die unsere Patienten, die wir so haben, realistisch simulieren können und unsere angehenden Therapeutinnen mit denen auch tatsächlich üben können. Es gibt auch ein Startup aus Norwegen, die machen das im Bereich Pflege, die bieten es Kliniken an. In der Pflege gehen wir auch hier natürlich in Deutschland mit, Pfleger werden angegriffen, es gibt auch Patienten, die alkoholisiert sind und da illegalen Drogen im Stehen halluzinieren. Und das ist jetzt nicht nur eine Situation, die man so eine Ausbildung so leicht simulieren kann halt. Ja. So. Also wir haben natürlich Schauspielpatienten, das kann man schon machen, das ist die andere Variante tatsächlich. Ist ja auswendig, ist auch natürlich, muss man gucken, wenn es Landgeld gibt, muss man natürlich, in Universitäten werden ja überwiegend vom Land finanziert, kostenintensiv. Und im Kinder- und Jugendbereich haben wir das Problem, also ich kann es hier von uns sagen, dass wir für die Kindertherapie dann erwachsene Schauspielerinnen, also können ja jünger sein, so im Alter, ne, um die, in den 20ern. Aber natürlich sind das jetzt keine 6- bis 8-Jährigen mehr oder auch keine 13-, 14-Jährigen mehr.
Aber man könnte praktisch Telefongespräche, Hotline-Gespräche könnte man letztlich simulieren und Hotline-Mitarbeiter oder Anrufe könnte man simulieren lassen und ein evaluierbares, feedback-orientiertes Lernmoment reinbringen, indem man sagt, wir können das üben. Also wir können solche Telefonanrufe üben und brauchen da nicht mal Schauspieler.
Genau, also das könnte man tatsächlich machen. Das wäre ja auch mein erster oder einfacher Anwendungsfall, wo wir sagen, okay, ich würde es ganz gerne hier in Deutschland machen und sagen, okay, sagen wir mal 6- bis 8-Jährige, die eine Autismus-Spektrum-Störung haben, das ist eine Neuroentwicklungsstörung, die aber nicht so häufig auftritt. Trotzdem muss man es als Therapeut oder Therapeutin lernen, wie man da therapiert und mit den Patientinnen umgeht beispielsweise. Da könnten wir diese Patientinnen einfach mit künstlicher Intelligenz simulieren und auch ein deutsches Unternehmen, wenn man jetzt zum Beispiel in den Schwarzwald denkt, Black Forest Lab, die, sagen wir mal, eine Generierung von Grafik und Video mit führend sind tatsächlich weltweit, die Dinge miteinander verbinden tatsächlich, ne, so dass man relativ realistisch halt Patientinnen simulieren kann, die ich so selten vielleicht in der Praxis, also zumindest in der Ausbildungszeit habe und mit dem man auch vielleicht dann schwer arbeiten kann. Dadurch, dass sie einfach nicht da sind. Also das wäre eine Möglichkeit. Oder wie du sagst, natürlich im Beratungskontext, ne, Telefonberatung etc., Telefonseelsorge fällt mir ein, da mache ich manchmal eine Fortbildung für die Kolleginnen. Aber das könnte man regelmäßiger machen. Ne? Man kann ja Leute für mich natürlich dann irgendwie buchen und so weiter. Vieles basiert natürlich im Gehirn auf Wiederholung. Ne? Wir kennen alle vielleicht noch so Vokabellernen oder 1x1 und so weiter. Und wenn ich natürlich mein Handeln regelmäßig übe tatsächlich, wird natürlich meine Qualität besser. Die besten Chirurgen sind die natürlich nicht der Chefarzt, der nicht mehr so oft operiert, sondern die halt täglich da operieren. Und das könnte man damit aber üben beispielsweise.
Das hat ein Kollege als Gedanke reingebracht in die Diskussion, dass wenn tatsächlich damit gute therapeutische Arbeit geleistet werden kann, dann noch weniger in die Aus- und Weiterbildung von guten Therapeuten investiert wird. Hast du Erfahrungen oder auch Entwicklungen, wo du merkst, ja, wenn das tatsächlich gut ist und gut wird, dann ist das auch ein Thema, wo Ressourcen dann unterschiedlich verteilt werden und auch mit guter Begründung dann, denn ja, wenn es skalierbarer mit einer guten Maschine geht, dann brauche ich vielleicht nicht die gleiche Anzahl oder noch mehr Therapeuten ausbilden. Und wäre das ein Problem?
Es gibt ja immer diese sogenannten Zukunftsforscher. Ich finde, Dinge kann man schwer vorhersehen tatsächlich. Ich kann natürlich Überlegungen, ne, Hypothesen anstellen tatsächlich. Also von unserer Seite würden wir sagen, es lässt sich wirklich, was ich vorhin meine, so diese spezielle physische Komponente, ich kann es schwer beschreiben, aber ne, wie gesagt, das haben wir alle mitgekriegt in der Corona-Zeit, dass wenn man Menschen sieht ins Café und so weiter, das, was urmenschliches ist, ein Bedürfnis ist, würde ich sagen, dass ich das so nicht so ersetzen lassen kann. Ich weiß aber auch nicht, habe ich denn letztens mal überlegt, gibt ja sowas wie Evolution. Das kann sein, dass wir uns an sowas gewöhnen und dass das natürlicher ist. Ich bin auch großer Star Wars-Fan und da scheint es ganz natürlich zu sein, dass, ist natürlich KI, diese Droiden da mit Menschen, das läuft so parallel und es scheint sich gut zu ergänzen. Ich glaube, wir hätten in der Ausbildung, im Beratungskontext oder nicht, mehr Möglichkeiten, weil wir mehr Situationen simulieren können, könnten wir mehr wiederholen. Also da würde die Qualität steigen. Es gibt aber aus meiner Sicht immer noch ein Bedürfnis, dass man dann Menschen wie mich und dich dann persönlich anspricht und ich merke das ja auch, man könnte sich ja die Informationen auch im Internet holen und trotzdem ist noch ein großes Bedürfnis. Man hätte ganz gern jemand dann doch physisch auch vor Ort auf einer Bühne, der spricht und so weiter. Ich glaube, das ist noch was ganz Eigenes. Ich will aber nicht ausschließen, dass natürlich Kostendruck, in meinem Fall ja im Gesundheitswesen, dass wenn wir nachweisen könnten, dass das genauso gut ist, sagen wir mal, ja, vielleicht auch besser etc., aber zumindest jetzt nicht unbedingt nachteilig ist, was Symptomatik angeht, dass natürlich Krankenkassen auf die Idee kommen oder unser Gesundheitssystem allgemein, dass man sagt, da können wir Kosten sparen halt. Diese menschliche Komponente zu bewerten ist nicht leicht, ist auch etwas Abstraktes. Ne? Genau, und wenn man dann die harten Fakten anguckt, okay, dann der Stefan und dann hast du die Maschine und das Ergebnis ist ja dasselbe. Was die Symptomatik angeht, will ich nicht ausschließen, dass es dann heißt, na dann sparen wir an der Stelle, ob der Patient es jetzt noch, sage ich jetzt mal, schön fand, dass er dann Stefan hatte in Persona. Kann mir aber auch vorstellen, dass es unterschiedliche Gruppen gibt. Also wir haben dann vielleicht mehr Zeit für bestimmte Fälle, die sich definitiv durch sowas vielleicht nicht behandeln lassen. Leute, die wirklich was anderes brauchen und andere, die sagen, Ist aber nicht vergessen, wir haben zumindest im jungen Alter eine große Gruppe der Menschen, die würden nie zu jemandem, so nett ich auch sein mag vielleicht als Therapeut, nie zu mir kommen, die sagen, ich will es alleine probieren, ich will anonym bleiben. Und für die haben wir bis jetzt gar kein Angebot, muss man auch mal sprechen. Ja. Ne? Also in der Diskussion, natürlich haben auch Kolleginnen bei mir Sorgen, Ängste, werden wir ersetzt und so weiter. Ich denke prinzipiell nicht. Wir vergessen bei der Debatte häufig, dass wir aktuell den Bedarf gar nicht decken können. Und wir vergessen auch die Gruppe, die bis jetzt nie zu uns kommen würde und die aber auch Hilfe benötigt und für die wir keine Lösung haben, ganz ehrlich. Also da könnten wir halt niedrigschwellig eine Lösung anbieten. Ich denke manchmal, es könnte vielleicht sogar mehr Arbeit für uns werden, wenn wir sagen, niedrigschwelliger Einstieg. Und dann ist ja auch der Gedanke bei krisenchat.de, bei Beratungssachen, ne, bei Telefonseelsorge, wenn man sagt, okay, sie brauchen eine Therapie, eine Überleitung. Ja. Könnte sogar sein, dass wir gar nicht im Gegenteil mehr Bedarf für uns generieren. Ne? Das wäre auch eine Variante. Also das Einzige, wo ich mir Sorge mache, was auch Unternehmen, ich glaube, bei Amazon hatte ich es gelesen, Spotify, die gesagt haben, das können wir jetzt ersetzen total, du bist nicht so, also das Ding ist genauso kreativ. Sind dann aber, glaube ich, auch eher so Verwaltungssachen, also bestimmte Sachen. Ne? Wenn ich jetzt an Arztbriefe denke, könnte man super hervorragend. Wir schreiben immer dieselben Bausteine, sitzen dann aber immer eine halbe Stunde dran. Das könnte man zum Beispiel hervorragend damit machen. Also man kann auch entlasten.
Stefan, vielen Dank für die Einblicke und auch in ein Arbeitsgebiet, das einfach hohen Standards genügen muss. Ich fand es sehr entlastend beziehungsweise erhellend, wie frühzeitig ihr euch darüber Gedanken gemacht habt und wie intensiv ihr daran arbeitet, auch wenn das manchmal gar nicht so in der Öffentlichkeit deutlich wird und man eher denken könnte, das ist so klinisch und so therapeutisch, da sind die KIs noch lange nicht. Aber nein, es ist halt eines der ganz frühen Anwendungsgebiete.
Absolut. Und wir sehen schon, wenn wir fragen, wie sollte man Patienten therapieren, kriegen wir hervorragend Vorschläge, wo man sagt, ja, also genauso wird, ist ja auch kein Wunder, ne? Das ist ja trainiert, auch mit unserem Wissen, muss man ja fairerweise sagen, kann sehr gut funktionieren. Mir ist bloß der Punkt wichtig, dass wir das, und muss man sagen, aufgrund der Meldung, die wir tatsächlich auch haben, an Eltern, Jugendliche, zu merken, das ist kein Therapeut, das ist kein Profi, das ist kein Mensch und wie die Technologie funktioniert, auf Plausibilität, das nächste Wort ist das, was plausibel erscheint, nicht was faktenbasiert korrekt ist. Das kann man aber machen. Für diese speziellen Fälle, da sind wir eine Gruppe vielleicht davon, die speziell in Anführungsstrichen Medizinprodukte in die Richtung entwickelt für einen speziellen Fall, die sicher sind. Die großen Large Language Models, ne, die zugänglich sind, ChatGPT, kostenfrei und so, die sind am Ende, auch wenn da Sicherheitsmechanismen eingebaut sind, tatsächlich nicht sicher.
Das heißt im Grunde genommen, weil es landläufig nur 20 € im Monat kostet und ein Berater, der nicht ausgebildet ist für diese Fragestellungen, aber sehr eloquent und plausibel berät, auf dem Markt ist, heißt es eigentlich schleunigst eine herzustellen. Eine, die Ahnung hat und eine, die konfiguriert ist, damit man wirklich ein gutes Angebot machen kann.
Genau, und deswegen auch der Gedanke, mit diesem Projekt AmyCan zusammenzuarbeiten. Und zwar, deswegen sagte ich immer so werteorientierte KI, in unserem Fall gemeinnützig und offen, also nicht wie bei ChatGPT, wo wir keinen Einblick haben, wie die Algorithmen funktionieren. Offen, sicher und ne, in der EU, wir haben ja EU AI Act, ne, also zu engen Grenzen. Da ist das wirklich mal ein Vorteil tatsächlich. Man kann natürlich sagen, oh, super, ist ja innovativ, wir nehmen, sagen wir mal, Kollateralschäden mit. Dafür stehen wir als Expertinnen und Psychotherapeutinnen nicht, sondern wir wollen den Patientinnen sichere Sachen bieten, wenn es Fehler gibt, Behandlungsfehler, Kunstfehler etc. Ne? Und das sind also Sachen, die geklärt werden müssen und das haben wir mit ChatGPT oder diesen großen Modellen aktuell nicht. Aber wir können diese spezifischen Modelle für unsere Beratungskontexttherapie können wir nicht so entwickeln, sondern wir sollten es machen und auch vor allem in Europa tatsächlich. Ja, ich glaube, das haben wir in den letzten Wochen, Monaten wirklich wirklich auch mal gemerkt.
Vielen Dank, Stefan.
Danke dir, Sascha, für die
Einladung. Das war hochinteressant und hat echt Spaß gemacht. Gute Zeit für dich.
Dank dir.
Ja, das war Stefan Lüttke, Psychologe und Wissenschaftler an der Uni Greifswald. Und er hat ganz deutlich gemacht, dass in diesem Feld die neuen Technologien im Fokus stehen, dass sie Probleme lösen können, die wir momentan haben als Gesellschaft, aber auch als wissenschaftliches Fach. Und hat deutlich gemacht, dass auch die Technologie so weit ist, dass wir gute Therapie- und Beratungsverfahren und Tools anbieten können. Wenn dir diese Folge gefallen hat und der Podcast dir zusagt, dann Feedback und Sternebewertung. Wie gesagt, einfach machen und dafür sorgen, dass der Podcast auch anderen zugänglich wird. Ich bedanke mich mit besten Grüßen und Wünschen. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von den Kofferman, Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildung.